Sie hören BBN auf Abruf. Es ist eine Freude, Ihnen die biblischen Wahrheiten näher bringen zu dürfen. Das bewerkstelligt BBN in Partnerschaft mit den Zuhörern, im Vertrauen zum Herrn. Möge der Herr Sie jetzt durch die Verkündigung seines Wortes segnen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen. Gottes Frühwarnsystem. Nach der Tsunami-Katastrophe in Südostasien sind die Menschen weltweit verunsichert. Und das nächste Schrecknis kommt bestimmt. Heute liest Andreas Klinner für Sie den ersten von zwei Teilen aus der Broschüre von Norbert Lieb mit dem Titel Gottes Frühwarnsystem. Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen.
Gottes Frühwarnsystem. Nach dem Seebeben und der Katastrophe durch den Tsunami in Südostasien merken die Menschen weltweit, dass es eben nicht mehr so ist, wie es immer schon war. In einem Kommentar dazu hieß es: Niemand hat vor dem Unglück gewarnt. Und selbst als die Welle in Sichtweite war, blieb die Gefahr unerkannt. Alle wurden überrascht und schockiert. Inzwischen haben die Wellen der Zeit die Tsunami-Katastrophe überspült. Andere markante Ereignisse überschatten die Vergangenheit. Der Mensch vergisst ja so schnell. Doch solche Katastrophen werden nach Jesu Worten wiederkehren. Vielleicht in ganz anderer Art und Weise, an einem ganz anderen Ort, aber noch heftiger. Kriegerische Auseinandersetzungen, Hungersnöte, Epidemien, Erd- und Seebeben hin und her werden zunehmen. Die Ratlosigkeit der Völker wird größer und sogar die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dies alles sind Vorboten dessen, was über den ganzen Erdkreis kommen wird. Machen wir uns also nichts vor. Solche Ereignisse werden sich wiederholen und es wird neue, schrecklichere Erschütterungen geben. Der Terrorangriff auf New York, die Intifada in Israel, der Krieg im Irak, das Beben in Indonesien. Was kommt als nächstes? Es geht nicht um Angst oder Panikmache, sondern darum, den ganzen Ernst der Realität, den uns die Bibel offenbart, aufzuzeigen. Nach dem Seebeben sprach man vielerorts von der dringenden Notwendigkeit eines Frühwarnsystems, und zwar nicht nur für den asiatischen Bereich, sondern auch für das Mittelmeer. Es wird gesagt, die Gefahr sei unmittelbar, dass sogar in der Nähe von Las Palmas die Vulkane abbrechen könnten und eine riesige Flutwelle die Folge wäre. So ist man dabei, für das Mittelmeer und alle großen Meere dieser Welt Frühwarnsysteme einzurichten, damit die Menschen geschützt werden können. Doch wenn wir es recht bedenken, hat uns Gott schon längst das beste Frühwarnsystem gegeben. Sein Wort, die Bibel. Da steht alles drin. Da warnt Gott uns früh genug vor der Sünde, ja sogar vor der Hölle. Gott warnt uns auch davor, auf falsche Ratgeber zu hören und den falschen Weg zu gehen. In Psalm 1, Vers 1. In seiner Liebe drängt er uns, Jesus Christus anzunehmen und mit ihm den Lebensweg zu gehen. In der Bibel steht auch, dass wir wohltun, auf das prophetische Wort zu achten. In 2. Petrus 1, Vers 21. Darin finden wir den ganzen Heilsweg beschrieben und alles, was noch über diese Welt kommen wird. Gegen die apokalyptischen Gottesgerichte ist kein wissenschaftliches Frühwarnsystem gut genug. Unser Zufluchtsort dafür ist allein Jesus Christus. In einer weiteren Meldung hieß es: Die schreckliche Flutkatastrophe rund um den Indischen Ozean bleibt ohne den geringsten Sinn, wenn wir den mit ihr verbundenen Warnruf ignorieren. Genau das hatte Herr Jesus auf den Punkt gebracht, indem er den Schriftgelehrten und Pharisäern sagte: Das Aussehen des Himmels wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht beurteilen. Nachzulesen in Matthäus 16, Vers 3.
Spät geworden, der Tag fällt. es wird dunkel und die Nacht beginnt. Frieden senkt sich über Wald und Feld. Herr, sie geht zur Ruhe, deine Welt. Bleibe bei uns, bleibe bei uns. Es will Abend werden, bleibe bei uns, bleibe bei uns, bleibe bei uns. Es wird Nacht auf Erden, bleibe bei uns.
Wo finden wir eine zuverlässige Antwort? Bei den Sprachrohren dieser Welt suchen wir vergeblich nach einer Antwort. Es verhält sich dabei so, wie es in einer Zeitung zu lesen war, wo ganze Städte in Trümmer fallen, Inseln im Meer verschwinden und Ureinwohnerstämme ausradiert werden, da ist niemand mehr, der Auskunft darüber geben könnte, wie es zuvor gewesen war. Als Gott nach einem vernünftigen Ratgeber unter den Menschen suchte, fand er keinen. Wir lesen in Jesaja, Kapitel 41, Vers 28, »Da ist niemand, und unter diesen da ist kein Ratgeber, dass ich sie fragen könnte und sie mir Antwort geben.« Zur Tsunami-Katastrophe fragte eine Schweizer Tageszeitung auf ihrer Titelseite, »Warum, Gott?« Ein Journalist schrieb in einem Wochenmagazin, »Angesichts der Katastrophe suchen wir in unserer Ohnmacht nach einem tieferen Sinn. Doch wollten wir dem Schock gerecht werden, müssten wir unser Leben ändern. Leider ging er aber nicht konkret auf die Absichten Gottes ein. Wollten wir dem Schock gerecht werden? Wir müssten unser Leben ändern, statt auf nebelschwadige Göttermächte verweisen, die uns esoterische Winke geben, indem sie Hunderttausende töten. Der deutsche evangelische Bischof Wolfgang Huber aus Berlin meinte, »Ich kann nachempfinden, wenn Menschen in einer solchen Lage an Gott zweifeln, ja, verzweifeln.« Und er fügte hinzu, dass Gottes Allmacht nicht bedeutet, dass Gott alles Böse und Unbegreifliche verhindere. In der gleichen Zeitung hieß es, »Eine Frage jenseits menschlicher Antworten. Warum, Gott, lässt du so viel Leid zu?« Christliche Theologen haben auf ein zentrales Problem keine schlüssige Antwort. Welch ein Armutszeugnis! Führende religiöse Leiter haben oder geben keine Antwort. Nicht-religiöse Publizisten verwerfen jede geistliche Antwort. Politiker suchen vergeblich nach Erklärungen. Was bleibt, sind orientierungslose Menschen, ohne Richtlinie, ohne Kompass und ohne Leuchtturm. Eine gültige Antwort über den Lebenssinn und die zunehmenden Katastrophen können wir nur bei dem bekommen, der die Quelle aller Informationen ist. In Jesaja 45, Vers 11 spricht der Herr, der Heilige in Israel und ihr Meister, fragt mich um das Zukünftige, weist meine Kinder und das Werk meiner Hände zu mir. Nur in Gott ist die Antwort zu finden, nur er, die Quelle der Wahrheit, kann uns Auskunft geben. Und dann haben wir ein Mittel in der Hand, womit wir den Menschen die einzig gültige Antwort geben und sie zum Herrn führen können. Statt vor Gott wegzulaufen, sollten wir beginnen, ihn zu suchen. Statt ihm Vorwürfe zu machen, sollten wir uns ihm ergeben. Statt ihn in Zweifel zu ziehen, sollten wir an ihn glauben. Und statt zu murren, sollten wir anfangen zu beten. Eine andere Chance zum Überleben haben wir nicht. Er ist Retter und Richter. Im südostasiatischen Raum hat er einen Fingerzeig gegeben, doch bald wird er noch ganz anders reden. Sehen wir uns dazu ein biblisches Beispiel an. Nachdem Josef, einer der 12 Söhne Jakobs, in Ägypten unrechtmäßig ins Gefängnis geworfen worden war, wird vom Mundschenk und vom Bäcker des Pharao berichtet, »Es geschah nach diesen Dingen, Da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Und der Pharao wurde zornig über seine beiden Kämmerer, über den Obersten der Mundschenke und über den Obersten der Bäcker. Und er gab sie in Gewahrsam, in das Haus des Obersten der Leibwächter, ins Gefängnis, an den Ort, wo Josef gefangen lag. Und der Oberste der Leibwächter gab ihnen Josef bei, und er bediente sie, und sie waren eine Zeit lang in Gewahrsam. Nachzulesen in 1. Mose 40, die Verse 1 bis 4. Das ist ein treffendes Bild für die Lage unserer Welt des 21. Jahrhunderts, die auch gefangen liegt, gefangen in den Ketten der Naturgewalten. Menschen können sie nicht bändigen und sich auch nicht davon losreißen, mit keinem Frühwarnsystem der Welt. Mitten im Leben sind wir ständig vom Tod umgeben. Unser Leibwächter ist die Angst, die täglich tausendfache Bedrohung unseres Leibes und Lebens. Die Ursache für Leid und Tod ist die Sünde, die durch den Sündenfall der ersten Menschen in diese Welt kam. Dies lesen wir in 1. Mose 3, ab Vers 1 die folgenden Verse. Und wie Josef dem Mundschenk und dem Bäcker im Gefängnis diente, so sollten die einzelnen Christen und insbesondere Prediger, Älteste und Diakone, ihre Aufgabe darin sehen, den Menschen zu dienen und ihnen auf brisante Fragen biblische Antworten zu geben. Übrigens, wie Josef unschuldig im Gefängnis war, so befinden sich auch Christen oft in der gleichen Situation wie Nichtchristen. Denken wir auch an Hiob, Daniel und Paulus. Eines Tages nun trat im Gefängnis in Ägypten folgende Situation ein. Als Josef am Morgen zu ihnen kam und sie sah, siehe, da waren sie traurig. Und er fragte die Kämmerer des Pharao, die mit ihm im Haus seines Herrn in Gewahrsam waren, »Warum sind eure Gesichter heute so traurig?« Da sagten sie zu ihm, »Wir haben einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute.« Da sagte Josef zu ihnen, »Sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Erzählt mir doch.« Dies lesen wir in 1. Mose Kapitel 40, die Verse 6 bis 8. Unsere Welt ist traurig und bedrückt. Sie weiß nicht mehr aus noch ein. Die Albträume im Hinblick auf die zunehmenden Naturkatastrophen, Krankheiten, Unglücke und persönlichen Schicksale lassen viele Menschen verzweifeln. Auch heute gibt es eigentlich niemand, den sie fragen könnten. Denn selbst viele Christen bleiben eine Antwort schuldig, weil sie sich schämen, die Bibel zu fragen und eine dementsprechende Antwort zu geben. Dabei ist sie nur im Wort des lebendigen Gottes zu finden. Nur er hat die einzig gültige Antwort. Sind die Deutungen nicht Gottes Sache? Der Mundschenk erzählte Josef seinen Traum. In meinem Traum, siehe, da war ein Weinstock vor mir und an dem Weinstock drei Ranken. Und so wie er Knospen trieb, kam sein Blütenstand hervor und seine Traubenkämme reiften zu Trauben. Und der Becher des Pharao war in meiner Hand, und ich nahm die Trauben, presste sie in den Becher des Pharao aus und gab den Becher in die Hand Pharaos. Da sagte Josef zu ihm, Gott inspirierte ihn, diese Antwort zu geben, das ist seine Deutung. Die drei Ranken, sie bedeuten drei Tage. Noch drei Tage, dann wird der Pharao dein Haupt erheben und dich wieder in deine Stellung einsetzen, und du wirst den Becher des Pharao in seine Hand geben, nach der früheren Weise, als du sein Mundschenk warst. Dies lesen wir in den Versen 9 bis 13. Und genauso geschah es, sagt uns Vers 21. Auch der Bäcker erzählte daraufhin seinen Traum in den Versen 16 und 17. Und Josef sagte ihm, dass er nach drei Tagen durch das Urteil des Königs hingerichtet würde. Und genauso ereignete es sich, sagt uns Vers 22. Aber warum steht diese Begebenheit in der Bibel? Weil Gott nichts in sein Wort hat schreiben lassen, was keinen tieferen Sinn hätte. Was entnehmen wir aus der eben gelesenen Geschichte für unsere Zeit? Folgendes. Freud und Leid liegen oft unerklärlich nahe beisammen. Derjenige, der leben darf, hat das Leben eigentlich gar nicht verdient, denn er hat genauso gesündigt wie der andere. Und derjenige, der sterben muss, hat im Vergleich zum anderen den Tod nicht verdient, denn er ist nicht schlechter als dieser. Und doch geschieht es so. Wir kennen die Hintergründe nicht, auch wenn wir sie vordergründig zu verstehen meinen. Für den, der stirbt, ist die Gnadenzeit abgelaufen. Und für den, der noch leben darf, gilt es, die Zeit zu nutzen und das Leben in Jesus Christus anderen Menschen zu verkündigen. Nachdem Josef dem Mundschenk dessen Traum in positiver Weise gedeutet hatte, bat er ihn: Aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir, und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus, sagt Vers 14. Doch Josef wartete vorerst vergebens. Aber der Oberste der Mundschenken dachte nicht mehr an Josef und vergaß ihn, sagt uns Vers 23. Der tiefste Sinn dieses Geschehens liegt jedoch wohl darin, dass es auf Jesus Christus hinweist, auf den Retter und Erlöser. Der Bäcker könnte als ein Sinnbild für Jesus stehen, der als das Brot des Lebens, wie es in Johannes 6, Vers 35 steht, am Kreuz sein Leben für uns ließ. Der Mundschenk steht im übertragenen Sinne für die Auferstehung Jesu nach 3 Tagen. Jedes Mal, wenn wir den Kelch beim Abendmahl trinken, denken wir daran, dass Jesus starb und wiederkommt. So lesen wir es im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 26. Darum wird der Mundschenk auch vor dem Bäcker genannt, weil Jesus das Leben ist und über den Tod triumphiert hat. Diese Geschichte will uns verdeutlichen, dass es auf alle Lebensfragen, auf die ganze Weltsituation, auf Anfang und Ende nur eine einzige Antwort gibt, die man in 2 Worten wiedergeben kann: Jesus Christus. Er ist der Schlusspunkt der Antwort Gottes auf die Lebensfrage unseres Daseins und aller Umstände unserer Existenz. Darum sagt die Bibel in Hebräer 1, die Verse 1 und 2, Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Für viele Menschen wird das Leben erst aufgehellt, wenn sie zu Jesus Christus finden. Das heißt nicht, dass wir von ihm bzw. in der Bibel auf alle Fragen immer gerade eine plausible Antwort bekommen würden. Aber die komplexe Lebensfrage an und für sich, das ganze Verstehen bzw. geistliche Begreifen des Geschichtsablaufs dieser Welt hin zur Wiederkunft Jesu, das erfassen wir auf einmal. Dann wissen wir, Jesus ist die Antwort. Dann kann man selbst die schrecklichsten Katastrophen und Dinge darin einordnen, auch das persönliche Leid. Wenn ich Jesus in meinem Leben habe, dann kann ich ganz anders mit solchen Situationen umgehen. Dann weiß ich, dass die Leidenszeit in dieser Welt nicht zu vergleichen ist mit der überaus wunderbaren Herrlichkeit danach. Ich habe so eine Lebensantwort bekommen, und das gibt mir Geborgenheit. Auch das Leid ist unter anderem eine Botschaft des Evangeliums. Wenn Gott in seiner verzweifelten Liebe spricht, wenn die Menschen nicht mehr auf sein Liebesangebot in seinem Wort hören wollen, dann redet er eben auch durch solche schrecklichen Katastrophen. Und er will damit sagen: Wendet euch zu Christus, zu meinem Sohn. Eine andere Chance habt ihr nicht, sonst erwischt es euch alle, früher oder später. Für die Toten ist es grausam, aber die Lebenden sollten sich dieser Gnade stellen. Doch je weniger unsere Welt die Stimme Gottes und sein Liebesangebot in seinem Wort hören will, desto lauter werden die Elemente schreien. Als die Theologen der damaligen Zeit zu Jesus sagten, er solle seine Jünger, die ihn laut priesen, zurechtweisen, gab er ihnen zur Antwort, »Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien.« Nachzulesen in Lukas 19, Vers 40. In der Offenbarung werden deshalb die Katastrophen zu einer gewaltigen Sprache Gottes. Die Menschen werden sich jedoch lieber auf die Lippen beißen, als zu Gott umkehren zu wollen. In Offenbarung 9, die Verse 20 und 21 heißt es, »Aber die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände, so dass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen von Gold und Silber und Erz und Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen, noch hören, noch gehen können. Und sie taten nicht Buße weder von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebereien. Vergleichen Sie auch Kapitel 16 der Offenbarung, Vers 9 und Vers 11. In der New Age-Bewegung und Esoterik wird den Leuten so manches vorgegaukelt, beispielsweise, dass sie aus einem kristallenen Stein Kraft bekämen. Oder wer einen Baum umklammere und fest daran glaube, der werde mit der Energie des Baumes erfüllt. Meine Frau und ich haben selbst jemanden gesehen, der sich regelrecht in den Dreck gelegt und gemeint hat, die Energie der Erde in sich aufnehmen zu können. Welch ein Irrsinn! Viele Menschen wenden sich heute auch dem Buddhismus, Hinduismus und anderen östlichen Religionen zu, in der Meinung, darin gesegnet zu werden. Zu dem Begriff Mordtaten, die die Menschen nicht aufgeben wollen, habe ich kürzlich gelesen, dass in Deutschland bereits jedes dritte gezeugte Kind ermordet bzw. abgetrieben wird. Alte, debile Menschen dürfen in einem europäischen Land bereits offiziell getötet werden. So ist in Holland die Krankheit Alzheimer als Euthanasiegrund bereits anerkannt worden. Was kann doch ein Mensch alles versäumen, zum Beispiel eine gute Ausbildung? Das kann tragisch sein für sein ganzes Leben. Ein Mensch kann auch den richtigen Ehepartner versäumen. Es gibt selbst unter Christen viele unglückliche Ehen, weil man nicht auf Gottes Stunde und den Ehepartner nach seinem Willen warten konnte. Hören wir auf Gott. Lassen wir uns bei Zeiten von ihm warnen. Vielleicht haben auch Sie schon vieles versäumt. Doch das schlimmste Versäumnis Ihres Lebens wäre, wenn Sie noch nicht Buße getan hätten, denn dafür gibt es keinen Ersatz. Was heißt Buße tun? Es bedeutet nicht, dass Sie unbedingt alle begangenen Sünden vor Gott aufzählen und darüber tausend Tränen vergießen müssen. Auch Selbstkasteiung ist nicht Buße in biblischem Sinne. Nein, Buße ist, wenn ich erkenne, mein Leben ohne Gott funktioniert nicht. Es kann so nicht weitergehen. Ich kehre um und will meinen Weg ab jetzt mit Jesus gehen. Ich lade meine Schuld, meine Sünde, ja mein ganzes verpfuschtes Leben bei ihm ab. Wenn Sie das tun und Ihnen dabei bestimmte Sünden vor Augen stehen, die Sie begangen haben, man kann auch in Gedanken sündigen, dann bekennen Sie diese dem Herrn und bitten Sie ihn um Vergebung. Buße tun heißt also, Jesus bewusst in Herz und Leben aufnehmen. Tun Sie das. Es hat Konsequenzen bis in alle Ewigkeit. Das ganze Erdenleben, auch wenn es 120 Jahre wären sollte, ist weniger als eine Atomsekunde im Vergleich zur Ewigkeit. Versäumen Sie es also nicht, Buße zu tun. Zurück zu den Gerichten Gottes in der Trübsalzeit. Der Satzteil »Die übrigen der Menschen« ist bewegend. Für die Umgekommenen ist es schrecklich, denn sie sind nicht unbedingt die Verursacher der Katastrophen, sondern deren Opfer. Aber was ist mit den Übrigen? Sie sollten doch jetzt wachgerufen sein und zu Gott umkehren. Wenn sie es nicht tun, wird sie bald das gleiche Schicksal ereilen, denn sterben müssen sie alle. Wer nicht durch die Tsunamiwelle umgekommen ist, lebt vielleicht noch 20 oder mehr Jahre, aber dann stirbt er bzw. sie auch. Und was ist dann? Es ist im Grunde genommen nicht so wichtig, ob wir schon in jungen Jahren sterben oder erst, wenn wir 50 Jahre oder mehr auf dieser Erde gelebt haben. Die Menschen, die bei der Flut umkamen, waren keine größeren Sünder als die übrigen Geretteten. Aber dieses Unglück hat die ganze Welt getroffen und ist deshalb eine Botschaft für die ganze Welt, weil wir alle Sünder sind. Es waren Tote in 46 Ländern zu beklagen. Wenn gesagt wird, dass es so kommen musste, weil gerade in diesem Ferienparadies in Anführungsstrichen so unglaublich gesündigt worden sei, tja, was ist dann mit Paris, Hamburg, mit der Roten Meile, Berlin, London und Las Vegas? Diese Städte müssten doch schon 100-mal untergegangen sein. Aber sie stehen immer noch. Nein, Gott hat dort vor Sumatra einfach ein Zeichen gesetzt, um der ganzen Welt eine Botschaft zu vermitteln und zu sagen, hört doch endlich auf mich, auf mein Wort, die Bibel. Es wird im Blick auf die rund 300.000 Todesopfer, die Tausenden von Verletzten und Millionen von Obdachlosen oft auch gefragt, wo war denn Gott?
Wenn wir Brot und Leben sehen, können wir oft nicht verstehen, dass es Gottes Wege sind, die wir auf dieser Erde gehen. Doch er führt uns an der Hand bis in das verweiste Land.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden. Hören Sie in der nächsten Woche den zweiten und letzten Teil der eben gehörten Broschüre von Norbert Lied mit dem Titel Gottes Frühwarnsystem. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Sie hörten einen Beitrag unserer Sendung hier bei BBN auf Abruf. An dieser Stelle möchte ich mich im Namen unseres Teams herzlich bedanken für die Beteiligung der Zuhörer an diesem Dienst, sei es während der Spendenaktion oder auch das ganze Jahr über. Ihre Gebete, Weiterempfehlung und finanzielle Unterstützung werden von uns hochgeschätzt. Vielen Dank und Gottes Segen.